Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich zu Gast Markus Bönig. Markus Bönig ist bekannt über die Plattform Beitragsblocker. Und diese netten Briefe hier sollen zukünftig obsolet werden. Das wollen wir zumindest alle hoffen. Und das ist das, wofür Markus Bönig kämpft. Herzlich willkommen, Markus. Wir hatten uns schon aufs Du geeinigt.
Genau. Hallo, Andreas.
Vielleicht magst du uns deinen Weg erstmal beschreiben. Du warst schon mal bei Marc Friedrich zu Gast und daher kennen vielleicht der ein oder andere dein Gesicht. Wie kam es überhaupt zu deinem Weg dazu, dass du der Ansicht warst, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss gestoppt werden? Damit bist du ja mit Sicherheit bei den meisten Leuten relativ beliebt. Das sehen viele Leute ähnlich, aber das hat ja bestimmt einen Vorlauf, ne?
So ist es. Ich bin Unternehmer und das bedeutet, wenn ich ein Problem wahrnehme, dann unternehme ich etwas, nachdem ich einmal kurz gemeckert habe. Mhm. Und genau mit dieser Geisteshaltung bin ich in die Corona-Zeit hineingestiefelt und habe da so meinen Aufwachprozess erlebt im Sinne von, so möchte ich nicht behandelt werden als Bürger. Ich möchte nicht verarscht werden und dann auch noch gezwungen sein, die Beiträge dafür zu bezahlen, indem mir Unsinn und Hohn über mich ausgegossen wird. Das ist so der Ausgangspunkt gewesen. Und in dieser Corona-Zeit bin ich als Unternehmer tätig geworden, ganz praktische Lösungen zu bauen, um sich gegen Übergriffe des Staates zu wehren. Das war so mein Moment, in dem ich tätig geworden bin. Und wenn man das weiterdenkt, merkt man ganz schnell, es hat sich in unserem Land etwas verselbstständigt. Die Gewaltenteilung ist dahin. Die Medien sind gleichgeschaltet mit dem Willen der Regierung. Und wenn sich also irgendwas ändern soll, dann müssen wir an zwei Stellen ansetzen. Wir brauchen eine Veränderung unserer Demokratie, denn so wie sie da funktioniert, hat sie uns alle Möglichkeiten geraubt, da Einfluss zu nehmen. Und zweitens müssen wir es stoppen, dass diese Propaganda in die Haushalte kommt, weil einfach Angst und Schrecken in den Köpfen keine vernünftigen Entscheidungen auslöst. Und das ist schließlich der Punkt, wo dann klar ist, wenn ich so jemanden stoppen will, dann muss ich ihm das Futter entziehen, das Geld entziehen. Und ich bin doch bescheuert, wenn ich weiter Rundfunkbeiträge zahle, wohl wissend, dass genau dieser Propagandaapparat wesentlicher Grund dafür ist, für all diese wahnsinnigen Dinge der letzten Jahre. Darum gibt es den Beitragsblocker, der einfach dafür da ist, Menschen zu unterstützen, die juristisch wenig vorgebildet sind. Wie kann ich ganz praktisch mich wehren? Was kann ich tun? Wie reagiere ich auf die Schreiben? Was mache ich da vor Gericht eigentlich? All diese Dinge haben wir zusammengestellt, um möglichst vielen zu helfen, da schlank durchzukommen.
Mhm. Vielleicht kann ich einfach mal mit einer eigenen Anekdote reinsteigen, denn diese Gedanken habe ich mir ursprünglich auch mal gemacht. Natürlich bin ich wie die meisten anderen Leute auch recht schnell habe ich gemerkt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat nicht nur ein Programm, das mich nicht interessiert, sondern er lügt mich obendrein an. Er erzählt mir eine Regierungspropaganda, die ich nicht hören will. Ich werde dazu gezwungen, den zu bezahlen und ich kann ihn nicht kündigen. Was soll das eigentlich? Und dann ist das Ereignis gekommen, dass Georg Thiel verhaftet wurde und der hat tatsächlich ein halbes Jahr im Knast abgesessen. Ja. Da gab es damals den Kanal von Markus Mähler, der Journalist ist und der hat dieses Buch Abgezockt geschrieben. Ja. Das hatte ich gelesen. Ich habe tatsächlich einen Brief an den Georg Thiel ins Gefängnis geschrieben und er hat mir auch geantwortet und gesagt, dass das so mehr oder weniger geplant und absichtlich war, um darauf Aufmerksamkeit zu ziehen. Aber da bin ich auf dieses Thema ÖRR eigentlich richtig aufmerksam geworden. Und ich habe das erste Mal auch mit so im Internet zusammengeklaubten Quellen, was man denn eigentlich machen kann, Widerspruch einlegen und Gewissensbefreiung, dies, das. Das habe ich gemacht. Ich habe an den Intendanten, bei mir war es der SWR, einen Brief geschrieben, dass ich das nicht einsehe und dass ich das nicht möchte. Und dann habe ich einen Brief zurückbekommen, in dem gesagt wurde, naja, der ÖRR nutzt dem Gemeinwohl. Das fand ich eine sehr, sehr dämliche und billige Aussage, die man immer und für alles gebrauchen kann und die überhaupt keinen Sinn hat. Ja, und dann bin ich weitergegangen bis zu dem, der mir damals bekannten öffentlichen Schritt, den SWR tatsächlich zu verklagen. Und dann kam dieser Fall, dass das tatsächlich vor Gericht ging. Vom SWR kam niemand. Und ich habe also quasi mit der Richterin alleine in einem Raum gesessen. Und wir sind diesen Fall durchgegangen. So ein Packen an Post mit dabei gehabt, wo sie die Rechnungen durchgegangen ist. Und im Endeffekt ist es sogar so weit gegangen, dass die Richterin schon fast auf meiner Seite war. Also sie hat das eingesehen, auch was ich ihr erzählt habe. Ich habe erklärt, ja, ich werde hier gezwungen. Und sie so, ja, ja, ist richtig, sie werden gezwungen. Also im Gericht war es dann auch so, da wurden dann richtig die richtigen Worte gewählt, statt diese Wohlfühlbeschreibungen, die man vom ÖRR bekommt. Aber nichtsdestotrotz hat sie mir ernsthaft erklärt, klar, man kann jetzt ihr vorwerfen, sie zieht sich damit einfach so aus der Affäre, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Aber sie hat gesagt, Herr Tank, selbst wenn ich Sie damit jetzt durchkommen lasse, selbst wenn ich Sie jetzt freispreche und Ihnen sage, so, Sie haben in allem Recht, dann geht der SWR in die nächste Instanz, dann sind Sie anwaltspflichtig und daraufhin zahlen Sie Geld dafür ein. Und im Endeffekt hat jeder, der so weit gegangen ist wie Sie und noch weiter gegangen ist, der ist irgendwann vom Bundesverfassungsgericht einkassiert worden. Und da ist als letzte Instanz immer entschieden worden, nein, der ÖRR ist verfassungsgemäß und rechtlich und dementsprechend müssen das alle machen. Und dementsprechend habe ich irgendwie diese Sinnlosigkeit des Systems da schon erkannt. Und ich denke aber, jetzt geht der Beitragsblocker eben nicht mehr mit einem Haufen zusammengeklaubter Informationen hin, sondern ihr habt ein System entwickelt. Und das sagt mir zu, da sehe ich mehr Zusammenhänge drin. Magst du mir da vielleicht mal genau im Detail erläutern, von vorne bis hinten, was ihr eigentlich
macht? Sehr, sehr gerne. Du hast das wunderbar zusammengefasst. Genau so begegnet der einzelne Bürger dem System. Der prallt ab. Selbst wenn die Richterin noch so wohlwollend ist, kommt man so nicht weiter. Das heißt, wir müssen einfach erkennen, wir müssen viele sein. Und viele können etwas bewirken. Und diese vielen brauchen natürlich Unterstützung, weil nicht jeder einen teuren Anwalt bezahlen will und kann und es alleine schlicht nicht leistbar ist. Ich mache das mal deutlich. Das Bundesverfassungsgericht, von dem kann man halten, was man will. Es ist nun einmal rechtslogisch das höchste Gericht und wenn dort etwas entschieden wurde, gilt das als Gott gegeben. Da gibt es ein entsprechendes Gesetz, das sagt quasi, selbst wenn man völlig falsch geurteilt hat, gilt das als Wahrheit am Ende. Wenn das Verfassungsgericht das gesagt hat, dann ist das so. Und alle anderen Gerichte halten sich da dran und man kann da sich die Zähne ausbeißen. Nun hat das Verfassungsgericht selbst gesagt vor einigen Jahren, dass wenn die Fachgerichte, und damit sind die Verwaltungsgerichte gemeint, wenn die alle sich mit dem Thema beschäftigen würden, dem Rundfunkbeitrag, und sie zu der Einschätzung kommen würden, dass keine ausgewogene Berichterstattung stattfindet, was ja Kern und Wesen des Ganzen ist, alle Stimmen im Volk mögen zu Wort kommen und dann kann der Bürger sich ein ausgewogenes Bild selbst verschaffen. Das ist der Sinn und Zweck. Und nur unter der Prämisse macht es auch irgendeinen Sinn, dass man quasi sagt, die Bürger selbst bezahlen sich ihr eigenes System, sodass alle Beteiligten in der Gesellschaft zu Wort kommen. Wenn das so wäre, könnte man ja noch damit leben, dass da alle das auch finanzieren, solidarisch. Nur genau das haben wir eben nicht. Und das ist für den Außenstehenden offenkundig, dass genau das nicht passiert. Nichtsdestotrotz hat das Verfassungsgericht gesagt, dann müsst ihr das bitte beweisen vor Gericht, dass unausgewogen und systematisch ein Versagen vorliegt. Das ist, um mal in der Logik der Juristerei zu bleiben, Gottes Wort im Moment. Und sagt einfach, über diesen Weg könnt ihr es beweisen und zu Fall bringen. Alle anderen Wege könnt ihr euch in die Haare schmieren. So ist die Situation. Natürlich kann man hoffen, dass irgendeine Partei plötzlich alles ändert, aber seien wir realistisch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein perfektes Propagandainstrument der jeweils Herrschenden im Bundestag. Und sie werden den Teufel tun, das von sich aus abzuschaffen und sich die Möglichkeit zu nehmen, Angst und Schrecken in der Bevölkerung auszuüben. Das ist ungefähr so, um es mit Ralf Böhs Worten mal zu sagen, als wenn man die Mafia auffordert, sich Regeln auszudenken, wie man die Mafia abschaffen könnte. Da kann man lange warten. Das wird nicht passieren. Vor dem Hintergrund haben wir also die Aufgabe des Verfassungsgerichts ernst genommen. Und dann ist das so ähnlich wie ein privates Gerichtsverfahren gegen einen Nachbarn, wo der Hund laut bellt. Ja, man hört das, der bellt und es nervt und man will, dass das aufhört. Vor Gericht muss man aber minutiös beweisen, wann, wie oft, in welcher Lautstärke und so weiter und so fort. Und genau so ist es auch mit der Unausgewogenheit. Die kann ein einzelner Bürger gar nicht beweisen, keine Chance. Denn das lässt sich eben wie bei Klima und Wetter nicht anhand von 3 Wetterdaten belegen, sondern man braucht Tausende, man braucht Hunderttausende Messwerte, um auch nur in die Entfernung von einer Klimaveränderung als Beweis zu kommen. Also egal in welche Richtung jetzt. So ähnlich ist das mit einer unausgewogenen Berichterstattung. Da reicht es überhaupt nicht, dreimal zu sagen, Markus Lanz war irgendwie schräg drauf und der hat den vergessen und der war da blöd. Das kann man immer als Einzelfall abtun, sondern es braucht tausende Beweise, ganz minutiös belegt. Die Sendung hat genau das gemacht und da hat sie drauf eingezahlt auf das Konto. Und diese Beweisführung kann kein Einzelner schaffen. Keiner. Er kann es weder zusammen schaffen, die Daten zu sammeln, noch kann er sich den Anwalt leisten, um das auch nur in einen vernünftigen Schriftsatz zu gießen. Wer 240 Seiten Anwaltsschreiben finanzieren will, ist tausende Euro los. So, und diese Kombination bedeutet, das geht nur als Gruppe, als Gemeinschaft, und darum gibt es uns. Wir sind mittlerweile über 30.000 Menschen, die alle jeweils 55,08 € in den Topf geworfen haben. Das ist genau der Betrag, den man im Moment quartalsweise, pflichtweise zahlen muss. Den legt man einmal bei uns ein. Kein Abo, kein gar nichts. Und wir sind mit dem Geld in der Lage, die Webseite zu betreiben, die Anwälte zu finanzieren, den Support zu finanzieren, die Schreiben auszuarbeiten und mit voller Wucht all das bereitzustellen, was der Einzelne braucht. Und das führt jetzt dazu, dass wir eben nicht einzeln alleine im Gerichtssaal sitzen, sondern Tausende der Beitragsblocker gehen jetzt gerade vor die Verwaltungsgerichte, legen jeweils 240 Seiten Klage vor und 45.000 Pfundstellen, die über Rundfunkalarmen zusammengetragen wurden, wo dediziert gezeigt wird, hier und da und dort, ist Unausgewogenheit, Kriegstreiberei, Propaganda, pipapo. So, diese beiden Dinge zusammen, rundfunkalarm.de und beitragsblocker.de, die beiden sind es, die hier Hand in Hand gehen. Und wir wissen, dass wir abprallen vor Verwaltungsgerichten, die Verfahren werden abgewiesen, sie werden ruhend gestellt und so weiter und so fort. Aber mit einem Verfahren sind wir gerade beim Bundesverwaltungsgericht anhängig, mit genau der Argumentation. Und wir drücken sozusagen von unten nach durch die Verwaltungsgerichte, die Oberverwaltungsgerichte, dass wir durchdringen. Das heißt, viele Beitragsblocker werden scheitern auf unterster Ebene, aber sie haben die Gerichte geflutet mit Verfahren. Die Gerichte merken, da passiert was. Da sind nicht nur ein paar Dutzend Störenfriede, die immer Ärger machen, sondern da kommt die Bevölkerung um die Ecke. Und da das nicht viel kostet, 114 € erste Instanz plus einmal 55 € von uns, kein Anwaltszwang, kann man sich das leisten. Und zusätzlich veröffentlichen wir alle Gerichtstermine, die wir kennen, damit der Gerichtssaal voll ist. So wie in Koblenz kürzlich passiert, da hat der Gerichtspräsident von uns eine Dienstaufsichtsbeschwerde sich eingefangen, weil er 5 Verfahren an einem Tag um 9 Uhr terminiert hatte. So läuft der Hase nicht. Und dann sitzen da lauter Mitbeitragsblocker im Gerichtssaal, finden sich lokal, vernetzen sich, arbeiten zusammen. Und plötzlich sieht der Richter, okay, so einfach wie früher geht das nicht mehr. Hier ist eine 240-seitige Klage, substanziiert vorgetragen. Und das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, das Ding ruhen zu stellen oder auszusetzen, bis der Bundesverwaltungsgerichtshof entschieden hat. Also da kommt Druck in den Kessel. Und das ist die eine Seite der Zange. Wir haben sozusagen so eine Zangenbewegung, wie wir uns die jetzt packen und wie wir eben nicht nur im Einzelfall bewirken, ja, wie schön, ich bin jetzt raus, ich zahle keinen Beitrag mehr, sondern wie wir das gesamte System packen. Und da gibt's eben diese Anknüpfungspunkte. A, wie beschrieben, Verfassungsgericht sagt, beweist es, dann beweisen wir das vor den Fachgerichten, vor allen 60. Und das kriegen wir nur mit tausenden Leuten hin und nur dann, wenn ganz geringe Kosten anfallen für jeden. Also unter 200 € und man ist dabei. Das kann sich fast jeder leisten. Das zweite ist, wir müssen uns artfremde Themen suchen, da komme ich gleich zu. Das dritte ist, wir müssen die Beweise sammeln und die Intendanten fluten mit Beschwerden, dass eine Sendung Mist war. So wie jetzt neulich Maybrit Illner, wo der Korrespondent erzählte, kurz vor der Trump-Wahl, also Leute, keine Angst, wenn Trump jetzt an die Macht kommt, dann ist ja nicht gleich am ersten Tag Frieden. Also da braucht ihr jetzt keine Angst vorzuhaben in der Ukraine. Ja, wenn so ein Scheiß erzählt wird, sorgen wir jetzt dafür, dass 5000 Papierprogrammbeschwerden beim ZDF-Intendanten auf dem Tisch liegen. Die muss er bearbeiten, er muss antworten, der Landesrundfunkrat muss sich damit beschäftigen. Die kriegen direkten Feedback, war scheiße, was ihr gemacht habt, so nie wieder. Wir Volk haben dich mal eben informiert, lieber Intendant. Und das dritte ist natürlich, dass die Rundfunkräte von Politikern gesäubert werden müssen und da nur noch Bürger sitzen. Und in dem Moment, wo per Losverfahren gewählte Beitragszahler da sitzen würden und die der Chef des Intendanten sind, hätten wir das Thema sofort vom Tisch, dass unausgewogen berichtet wird. Denn dann sind immer 3 AfD-Leute dabei, 3 Grüne, 3 SPD, 3 dies, 3 das, 3 jenes. Und die sorgen dann schon dafür, dass ausgewogen ihre Informationen dabei sind und eben nicht so einseitig wie heute, dass die immer herrschenden Parteien diese Pöstchen unter sich verteilen und mit Argusaugen darauf achten, dass sie auch gut rüberkommen und die andere Meinung bitte unterdrückt wird und hinter irgendwelchen Mauern versteckt wird.
Okay, du hast viele Punkte angesprochen. Lass mich auf das letzte jetzt kurz. Das klang jetzt erstmal so, als wolltet ihr den ÖRR nicht abschaffen, sondern erstmal nur den Rundfunkbeirat erneuern und durch ein sinnvoll zusammengesetztes Gremium ersetzen. Oder wie verstehe ich das?
Es ist eine Mischung aus beidem. Man muss sich eben angucken, wo ist bei einem gordischen Knoten der Punkt, wo man zuschlagen kann. Also das erste ist Geld entziehen, damit die Ressource fehlt. Das zweite ist real beschweren über Dinge, die nicht gut laufen. Und das dritte ist, es wäre natürlich noch nichts gewonnen, wenn der Öffentlich-Rechtliche komplett verschwindet und einfach im Erdboden verschwindet. Stellen wir uns vor, ZDF, ARD stellen die Arbeit komplett ein. Was bleibt dann noch? Dann haben wir am Ende Sat.1 und RTL-Nachrichten, die jetzt auch nicht unbedingt prickelnd sind und sehr ausgewogen.
Also, aber die muss ich nicht bezahlen.
Exakt. Wo ich also darauf hinaus möchte, ist, wir sind absolut gegen einen Zwangsbeitrag, der muss weg. Nichtsdestotrotz kann es gerne einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, wo ausgewogen alle Bereiche der Bevölkerung dargestellt werden. Das finde ich per se nicht schlecht, nur eben nicht auf Zwang und nicht unter der Fuchtel von Politikern, die einseitig ihre Interessen vertreten. Deswegen sind wir da so realistisch, dass wir nicht sagen, sie mögen im Erdboden verschwinden, sondern bitte ohne Zwang, bitte keine Politiker mehr drin. Und wenn die Bürger selbst die Hosen anhaben, dann können die Bürger frei entscheiden, wie viel ihnen das wert ist. Und dann können sie wie bei einem Netflix-Abo entscheiden, ich zahle dafür 2, 3, 4 Euro oder auch nicht. Und so ist es.
Ja, dieses Netflix-Beispiel hätte ich auch gebracht. Das ist für mich genau das Modell, was mir vorschwebt. Denn ich gestehe vielleicht dem ÖRR eine Berechtigung in den 50er, 60er Jahren zu, vielleicht als noch Breitband nicht ausgebaut war. Selbst das halte ich nicht für ein wirklich valides Argument, aber lassen wir das mal dahingestellt. Auch zum Beispiel der ZDF-Intendant Peter Hane war mal bei der Mises-Konferenz und hat dort vorgetragen, er konnte einfach bis in die späten, also bis vor wenigen Jahren, konnte er noch einigermaßen seine Ansichten äußern, ohne dass da direkt Kontroversen geschoben wurden. Und dementsprechend denke ich, der ÖRR hat diese Sorgfaltspflicht irgendwann mal einigermaßen aufgefüllt. Für mich ist halt das Ding, ich gucke das alles nicht mehr. Ich konsumiere meine Nachrichten über Twitter. Ich habe seit einer Ewigkeit keine dieser Talkshows und so weiter mehr gesehen.
Ja.
Und ich sehe immer nur, dass sich über Twitter alle Leute darüber aufregen. Da gibt's dann auch die Seite ÖRR-Blog. Kennst du die und habt ihr euch schon mal miteinander ausgetauscht oder ihr könnt sogar von was Rundfunkalarm selber Beiträge daraus ziehen. Auch noch ein guter Freund von mir, Lutz Olaf, der hat das auch schon sehr, sehr lange gemacht und immer wieder die ganzen Kontroversen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da aufgezählt. Und du hattest das auch schon mal gesagt mit den Verhältnissen an Programmbeschwerden, die jetzt quasi explodiert sind. Das gab, kannst du nochmal mit Zahlen unterfüttern ungefähr, wie war das noch vor 1 oder 2 Jahren und wie sieht's jetzt aus?
Das mache ich sehr gerne und noch ein Satz kurz als Ergänzung. Es ist so, wir dürfen nicht immer unsere eigene Perspektive nur haben. Dass du dich ordentlich informierst und andere Quellen hast, ist klar. Das mache ich auch nicht anders. Ich gucke mir keine Tagesschau live an. Aber der große Teil der Bevölkerung, und zwar der alten Bevölkerung, das sind nun mal die, die wählen dürfen, die werden mit der Tagesschau in Panik versetzt. Und ich kann die Tagesschau finden, wie ich will. Das ist ein Machtinstrument ohne Gleichen. Und da kann auf X passieren, was will. Oma Pachulke wird über die Tagesschau abgeholt und hat Angst vor Corona oder wovor auch immer. Oder findet, dass plötzlich ein Krieg sein muss, warum auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, weil wir es nun mal als gesamte Bevölkerung betrachten müssen, dass dieser Öffentlich-Rechtliche nach wie vor die größte Macht ist in der Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung. Und darum müssen wir dagegen vorgehen. Nicht, weil es für mich blöd ist, Und diese Ich-Perspektive, die durchbrechen wir mit dem Beitragsblocker, indem wir eben wirklich fürs Ganze kämpfen und dafür sorgen wollen, dass diese Öffentlich-Rechtlichen natürlich weiter existieren werden. Da haben wir gar keinen Zweifel. Aber unter ganz anderen Bedingungen und nicht zum Zwang und ausgewogen. So, und das führt eben dazu, dass in der Vergangenheit es immer mal Leute gab, die sich beschwert haben. Der SWR hatte 340 Programmbeschwerden im ganzen Jahr 2023. Wir schaffen mittlerweile so viele Beschwerden bei jeder Tagesschau. Mit anderen Worten, wir haben in dem letzten halben Jahr über 45.000 Programmbeschwerden in das ÖRR-System gekippt. Die antworten da drauf, müssen darauf antworten und haben natürlich verstanden, dass hier gerade eine Flut eingesetzt hat. Und die ist immer noch klein, gemessen an der Gesamtbevölkerung, gemessen an 15 Millionen Mahnverfahren, die der Öffentlich-Rechtliche im Jahr auf den Weg bringt, gemessen an 1 Million Zwangsvollstreckungsversuchen, weil der Beitrag nicht gezahlt wurde. Und lausige 2.300 sind im Jahr 2022 vor Gericht gewesen, vor einem Verwaltungsgericht. Da würde ich doch als Politiker auch keine Angst bekommen und jetzt ins Zittern geraten, weil da 2.000 Leute vor Gericht ein bisschen was versuchen. Das macht doch keine Angst. Angst macht es, wenn dann eine Flut kommt. Und die Flut fängt an und kommt nur dadurch in Gang, dass wir alle mithelfen, dass jeder da mithilft. Also Rundfunkalarm machen, Beitragsblocker machen, und einfach vor die Gerichte ziehen und Klartext reden.
Ich möchte das für die Zuschauer an der Stelle nochmal unterstreichen. Ich mache das. Ich bin beim Beitragsblocker. Ich habe da diese 50 Euro Eintrittsgebühren bezahlt. Das ist, wie gesagt, eine einmalige Sache. Und dadurch, dass ich danach keine GEZ mehr zahle, hole ich das Geld ja quasi automatisch wieder rein. Klar, das dauert sowieso eine Zeit lang, bis die da mit weiteren Schreiben kommen und so weiter und so fort. Aber es braucht rege Beteiligung. Man stürzt einen Propagandaapparat, der über ein ganzes Land wie Deutschland läuft, eben nicht, indem man da alleine sein Ding macht, nur weil man aus Trotzreaktion meint, ich will das nicht. Es funktioniert eben nur zusammen.
Jetzt kommt ein ganz anderer Punkt, den ich da ergänzen möchte. Ich sprach von einer Zangenbewegung. Die eine Zange ist unausgewogen und durch die Gerichtsinstanzen.
Der zweite Teil. Aber ich will noch ganz kurz dazu einhaken, weil mir eine direkte Frage im Kopf dazu zuschwirrt. Und zwar diese Unausgewogenheit. Das ist ja so, die geben das ja teilweise selber zu. Was mir viel im Hinterkopf ist, ist Kai Kniffke, der bei der Respublika noch gesagt hat, zwischen den Zeilen triefte es aus jeder Pore, ihr sollt die AfD bitte doof finden. Ja. Er sagt es offen, dass er gegen seine Neutralitätspflicht, die er angeblich hat, verstößt. Mhm. Und den Leuten ist es bewusst. Also ich muss mich nicht mal für die AfD aussprechen, um anzuerkennen, dass sie vom ÖRR massiv unrecht behandelt wird. Also es ist so offensichtlich und die machen es uns verdammt einfach mit den Programmbeschwerden. Nur es muss halt in Masse kommen.
Exakt. Und das ist jetzt der Punkt, um wieder den Vergleich zu der Klage mit dem Nachbarn zu haben, mit dem bellenden Hund. Die ganze Nachbarschaft weiß, dass der Hund laut ist. Jeder hat es verstanden. Ja. Das ist für keinen eine Frage, ob. Ob man vor Gericht gewinnt, ist eine ganz andere Frage. Ja. Und vor Gericht müssen ganz viele Beweise gebracht werden. Und da reicht es nicht aus, den einen Nachbarn mitzubringen, der sagt, ja, der ist laut. Es reicht noch nicht mal aus, den Hundebesitzer mitzubringen, der sagt, ja, der bellt oft. Das würde nicht reichen. Selbst wenn der Hundebesitzer das selber sagt. Und das ist die Analogie, die man verstehen muss. Dieser Begriff dafür ist substanziierter Vortrag. Und das heißt im kleinen, kleinen, mühsam beweisen, weil eben eine einzige Fliege oder ein einzelner Vogel noch keinen Sommer macht, um in diesem Bild zu bleiben. Das heißt, eine negative Berichterstattung, auch 10 davon, sind noch kein grundsätzliches Versagen. Und dann kommen die eben, indem die sagen, ja, okay, um 3 Uhr morgens in der Früh war aber ein kritischer Beitrag, den haben wir doch gezeigt. Und auch um 6 Uhr morgens war noch einer. Und ja, okay, in der Primetime haben wir halt anders argumentiert, aber in Summe war ausgewogen. Wir haben wirklich alle zu Wort kommen lassen. Und das sind so die Spielchen, die man nur mit ganz vielen kleinen Details entlarven kann. Deswegen ist das Offensichtliche noch lange nicht vor Gericht angekommen, um mal in der Corona-Logik zu bleiben. Die Gerichte haben sehr häufig überhaupt nicht sich im Detail damit beschäftigt, sondern einfach gesagt, das PAI hat gesagt, das ist so, dann ist das auch so. Egal, ob das PAI gelogen hat oder gar nichts hatte. da haben die Gerichte sich einfach darauf berufen und kein Mensch hat dort jemals geprüft, ob das wirklich so ist. Und genau das Thema haben wir auch vor den Verwaltungsgerichten. Die Dinge werden in der Regel inhaltlich gar nicht angeguckt. Das passiert erst dann, wenn da mal ein mutiger Richter dabei ist. Und der ist immer dann mutig, wenn der Mut wenig kostet und er kurz vorm Ruhestand ist. Und da reicht's ja, wenn wir den einen Richter gefunden haben, der kurz vorm Ruhestand ist und im richtigen Moment mal draufkloppt. Denn im Ruhestand sind die alle ganz schlau. Da kommen dann die alten Haudegen, Schilly und Co. um die Ecke. Günther Papier, ehemaliger Verfassungsrechtler. Solche Typen sagen dann Klartext, was Sache ist, wenn es sie nichts mehr kostet.
Ja, häufiges Phänomen begegnet, ja. War das schon mit der Zangenbewegung? Sonst?
Nein, ja, die Zangenbewegung ist deswegen spannend, weil wir ein anderes Rechtsgebiet gefunden haben, wie wir den Rundfunkbeitrag so richtig packen können und zwar auch finanziell richtig packen können. Das Stichwort ist Datenschutzvergehen und Schadenersatzansprüche des Beitragszahlers. Und ich will das ganz kurz schildern, denn diese Logik führen wir parallel aus. Das heißt, wir haben einmal den Verwaltungsgerichtsstrang, Unausgewogenheit mit allem, was geht, so gut wie man es nicht besser machen kann. Und der zweite Strang geht vor die Landgerichte und betrifft Datenschutzverstöße. Warum Verstöße? Weil der Beitragsservice, die ehemalige GEZ, 10 Jahre lang ist das ja schon umbenannt, nicht rechtsfähig ist. Das bedeutet juristisch, ich kann keinen Vertrag schließen. Ich kann noch nicht mal ein Fahrrad kaufen, weil ich einfach nicht rechtsfähig bin. Das steht selbst auf deren Webseite, beitragsservice.de, da steht dann, wir sind eine nicht rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und das heißt, sie dürfen keine Daten verarbeiten der Kommunen. Und das passiert nämlich. Die Kommunen, die Einwohnermeldeämter, melden regelmäßig digital die Einwohnermeldedaten. Und daher wissen die immer von uns. Da sie die Daten an den Beitragsservice geben, ist das schlicht illegal. Das heißt, ich kann jetzt meine Kommune packen. Was machst du da eigentlich? Erstens hätte ich gerne eine Auskunft, zweitens eine Unterlassung, drittens einen Schadenersatz. Also wir ballern die zu mit entsprechenden Klagen, die unsere Anwälte vorbereitet haben. Das ist richtig schön strukturiert. Erst eine Anfrage, dann eine Klage 1, Klage 2, Klage 3 und wie man so mit umgeht. Das zweite ist, die Landesrundfunkanstalten geben hier Daten an den Beitragsservice weiter, was auch nicht zulässig ist. Und der Beitragsservice gibt Daten weiter an Dienstleister, die dann die Mahnungen drucken. Also wo man hinguckt, ein Datenschutzverstoß übler als der nächste, einfach weil sie auch noch dumm waren und eben nicht die Daten an die Landesrundfunkanstalt geben, was per Medienstaatsvertrag zulässig wäre und per Einwohnermeldeamt-Regelungen, aber eben nicht an den Beitragsservice. Und die packen wir uns da jetzt so richtig von oben nach unten. Und das Spannende ist, dass dieser Schadenersatz noch nicht final geurteilt ist, wie hoch er ausfällt, aber so zwischen 1.500 und 5.000 Euro je Fall ist da drin, wenn man das in Analogie zu anderen Rechtsgebieten sieht. Banken haben da bereits Erfahrung. Der EuGH hat grundsätzlich entschieden, dass da ein immaterieller Schadenersatzschaden angebracht ist. Also es muss mir noch kein realer Schaden entstanden sein. Alleine der Verlust über die Hoheit der Daten ist schon ein immaterieller Schaden, der Schadenersatz nach sich zieht. Also das ist entschieden, dass es einen Anspruch gibt. Die Frage ist jetzt nur, wie die deutschen Gerichte dann das der Höhe nach bemessen. Und damit kann man faktisch sich den gezahlten Rundfunkbeitrag für 10 Jahre zurückgeben lassen.
Dazu muss das aber ganz am Ende dann bestätigt werden. Aber Exakt. Das stünde dann jedem zu.
Exakt. Jeder ist geschädigt, jeder Bürger und jede Kommune, die eine so eine Klage am Hals hat, wird sofort vorsichtig sein und sagen, ups, bevor ich hier weitere Daten rausgebe, mache ich erstmal Pause. Und das ist der Punkt. Wir packen uns das Rundfunkbeitragssystem über einen scheinbaren Nebenkriegsschauplatz, der aber viel schärfere Schwerter vor Gericht vorsieht, als dass diese Grundsatzfrage ist der jetzt ausgewogen? Also so etwas lässt sich beim Landgericht direkt klären, dass die Auskunft nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung nicht vollständig war und entsprechend derjenige verurteilt wurde. Das gewinnt man fast sicher, weil die immer Fehler machen bei der Datenübermittlung.
Wie muss ich mir denn das vorstellen? Ist das jetzt realistisch, dass am Ende dieses Verfahren, also dass euch Recht gegeben wird und dann bekommen 10.000 Leute die bei Beitragsblocker bei euch sind, die bekommen tatsächlich so 5.000 Euro oder was ausgezahlt?
Exakt so.
Ja.
Genau so läuft der Hase. Das heißt, in drei Schritten. Erstens, ich hätte gerne eine Auskunft über die bei euch gespeicherten Daten. Diese Auskunft wird immer nicht vollständig sein. Mit dieser Logik kann ich direkt vor Gericht ziehen und gewinne, weil die Daten nicht vollständig waren. Das muss nämlich. Mit diesem ersten Urteil kann ich problemlos das zweite erwirken und ich untersage euch, ab sofort weiter Daten von mir weiterzugeben. Gewinnt man auch sicher. Und mit diesen beiden Urteilen geht man ins dritte Verfahren und sagt, und übrigens, ich hätte jetzt auch gerne noch Schadenersatz. Ich habe übrigens schon zwei Urteile, die zu meinen Gunsten ausgegangen sind. Also jetzt bitte nur noch der Höhe nach festlegen. Und wie viel dann da rumkommt, das weiß keiner. Ich sagte ja gerade, man kann das in anderen Rechtsgebieten vergleichen. Bei Datenschutzverstößen im Bankenbereich oder Schufa und anderen sind solche Schadenersatzsummen zwischen 1.500 und 5.000 Euro geurteilt worden. Das ist also der übertragbar, weil es hier um einen Datenschutzverstoß geht. Und das ist erst einmal völlig losgelöst vom Rundfunkbeitrag selbst. Das ist schlicht Schadenersatz wegen Datenschutzverstoß. Und dieses Geld, das ich da dann erhalte, also inklusive Anwaltskosten, Gerichtskosten und so weiter, weil ich ja voll gewinne, plus Schadenersatz mit Zinsen, entspricht dann genau dem, was ich die letzten 10 Jahre da zwangsweise abdrücken durfte. Genau so ist es.
Also ich kann es natürlich nicht im juristischen Detail irgendwie bestätigen oder sowas, aber für mich klingt das bei weitem vielversprechender als alles, was ich bisher jemals über den ÖRR und Widerstand dagegen gehört habe. Und dementsprechend freue ich mich auch über dieses Gespräch und dass ich schon direkt mit dir sprechen kann. Ich fand das aber auch schon in deinem Gespräch mit Marc Friedrich interessant. Für diejenigen, die daran zweifeln, das gab es schon bei dem ersten Beitrag auf X, über den du auf mich gestoßen bist. Und dazu möchte ich zumindest noch, du hattest es gegen Anfang angedeutet, du bist in der Corona-Zeit. Ich kann das nur als straight up badass bezeichnen. Du bist hingegangen und hast Impfzertifikate und diverse Dinge verkauft, um vielleicht dort vorher ein bisschen einzusteigen. Ne? Das ist ja wieder so eine Sache, die sich mit dem ÖRR und dessen Marktmacht, wenn man so bezeichnen will, deckt. In einer gewissen Phase des schweren Lockdowns ist man morgens aufgestanden und man musste quasi Radio hören, Fernsehen gucken, ÖRR konsumieren, um zu erfahren, darf ich heute überhaupt zur Arbeit, darf ich heute überhaupt in die Schule, darf ich überhaupt an die Uni, darf ich überhaupt einkaufen und so weiter und so fort. Das ist schon eine Form von Totalitarismus, die extrem ist und die ohne den ÖRR wahrscheinlich nicht so einfach gegangen wäre. Wir haben zwar das Ganze dann weltweit gesehen und das war auch in Ländern, in denen es den ÖRR jetzt so nicht gibt, aber die haben das dann alle unisono verbreitet und ich denke, es wäre gerade in Deutschland gewaltig viel schwieriger gewesen ohne diesen Machtapparat, weswegen ich sehe, dass das ganz schön zusammenspielt. Aber wie kamst du denn ursprünglich auf diese Schiene? Also ich merke ja schon, dass das Rebellentum in dir gut verhaftet ist. Da bist du hier auf dem richtigen Kanal definitiv. Aber ich finde, und ich habe auch noch bevor ich dich tatsächlich kannte, schon mal in einem 21-Club bin ich, von der Gabi, mit der habe ich hier auch schon mal auf diesem Kanal ein Ferngespräch geführt. Die hat mir erzählt, dass sie dich kannte und genau darauf zugegriffen hat. Deswegen kann ich es zumindest für mich aus einer direkten Quelle sogar bestätigen, dass das funktioniert hat damals in der Corona-Zeit.
Ja, lass uns da gerne mal drüber sprechen, weil das sehr schön zeigt, wie man eben nicht hilflos ist. Das ist vielleicht die Überschrift. Ich mag es nicht, hilflos einer Situation ausgeliefert zu sein, sondern ich suche nach Wegen, wie ich es ändern kann. Und in der Corona-Zeit kamen nun mal diese ganzen Regeln über uns. Und was ich gelernt habe, ist, ich muss in der Regel erstmal anerkennen, dass das da ist, was da ist. Und sie versuchen, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Das heißt, ganz genau zu gucken, was da im Gesetz steht. Und wenn wir jetzt vom Datenschutzrecht sprechen, das ist ja aus ganz anderen Gründen eingeführt worden, um Konzerne zu schützen und kleine Buden platt zu machen und ihnen das Leben schwer zu machen. Dann nutze ich das doch einfach mal gegen so einen Konzern, indem ich den Spiegel sozusagen umdrehe. Und in der Corona-Zeit ist es ähnlich gewesen. Ich habe einfach sehr aufmerksam mit meinem Team die Gesetzeslage angeguckt und habe nach Wegen gesucht, wie man quasi am Rande dessen, was eigentlich gewollt war von der Gegenseite, die Regeln zu ihren Ungunsten auslegt und immer noch regelkonform ist. Also ich habe immer akribisch darauf geachtet, nichts Illegales zu tun, sondern ganz genau entlang der Paragraphen zu segeln, aber ganz am Rand des Paragraphen und ganz anders interpretiert, als es bestimmt gemeint war. Das werde ich gleich erläutern. Mhm. Aber das ist wichtig zu wissen. Und dann wird man natürlich mit voller Macht gepackt. Die Tagesschau, die Investigativjournalisten haben sich 5-mal an mir abgearbeitet, weil das natürlich kriminell gewesen sein muss und ganz fürchterlich und überhaupt. Und was tut er da?
Ja, die haben die Regeln ja auch dauernd geändert, ne?
Aber abgesehen von den Regeln war es auch völlig egal, selbst wenn ich noch besser an den Regeln entlang gearbeitet hätte. Ich war deswegen falsch, weil ich nicht das herrschende Narrativ unterstützt habe.
Natürlich.
Impfen, impfen und alles ist schrecklich und die Welt geht unter. Hm. Und jeder, der das auch nur ein bisschen anders gesehen hat, war falsch, egal was er getan hat.
Klar.
So, und aus der Perspektive muss man dann, wenn man eben zum Feind wird, so gut wie möglich entlang der Paragraphen segeln, damit sie einen eben nicht über Strafrecht und Co. packen können. Und das ist vielleicht so die die Feuertaufe gewesen, weil ich eben die letzten 10 Jahre davor alles das gelernt hatte. Wie macht man Webseiten? Wie macht man Projekte? Wie macht man Marketing? Wie baut man das alles? Das heißt, ich war einfach vorbereitet. Mein Team hat im Wahnsinnstempo die Dinge zusammengebaut, die nötig sind. Und dann haben wir eine Sache nach der anderen gestartet, um Menschen zu helfen. Und am Ende waren es über 500.000 Menschen, die kritisch denken, denen wir das Leben erleichtern konnten und dadurch helfen durften. Hm.
Ja, schon beeindruckend. Und Corona hat viel verändert. Also ich bin dankbar, dass es vorbei ist, aber auch dankbar, dass es stattgefunden hat. Da sind eine ganze Menge Leute aufgewacht und haben Dinge plötzlich hinterfragt und anders gesehen. Und so manche Leute sind aber auch in die Gegenrichtung tendiert. Und dessen muss man sich auch durchaus bewusst sein, dass es Leute gibt, die diese Maßnahmen aktiv wollten. Und da muss man sich am Ende mit zurechtfinden, was geschieht.
So ist es. Ich will das mal praktisch machen, was ich eben sagte. Wo findet man so einen Paragraphen und was heißt das praktisch? Nehmen wir mal die Maskenpflicht. Da stand im Paragraphen drin, man muss keine Maske tragen, wenn man ein ärztliches Attest hat. Das haben viele sehr bitter bezahlen müssen mit Hausdurchsuchungen, mit Gerichtsverfahren und pipapo, Ärzte, die das gemacht haben. Es gab aber einen weiteren Absatz und den haben die meisten nicht gelesen. Man muss auch keine Maske tragen, wenn man schwerhörig ist. Ja, schwerhörig. Nicht schwer, schwerhörig, schwerhörig. Und schwerhörig ist jeder Erwachsene, weil Schwerhörigkeit bedeutet jeglicher Verlust von Hörleistung, also auch 1%. Das heißt, im Gesetz stand die ganze Zeit drin, sag einfach, du bist schwerhörig, was jeder ist, ohne zu lügen, und er ist befreit von der Maske. Entsprechend haben wir eine Webseite gebaut, maskenfrei.express. Wir haben kleine Ausweise gebaut, einen schwerhörigen Ausweis, das war eine Erfindung von uns, sowas gibt's gar nicht. Da stand einfach drin, ich bin schwerhörig, auf der Rückseite stand der Paragraf. Und damit bin ich selbst vor Gericht, bei der Polizei, in der Bahn, überall durchgesegelt, ohne Probleme und mit mir 80.000 weitere Menschen. So simpel war es. Und so hat man, ohne eine Straftat zu begehen, einfach die Gesetze ausgenutzt. Und dann hat natürlich der Schaffner gesagt, ja, das könnte ja jeder sagen. Stimmt, kann auch jeder sagen, weil es jeder ist. Ja. Haben sie richtig erkannt. Und so kann man einem Wahnsinn begegnen, indem man dann schlicht sie packt mit ihren eigenen Gesetzen.
Mich hat es damals geschockt, als ich ein Video auf Twitter gesehen habe von einem Arzt auf einer Querdenker-Corona-Demo und die Polizei, der hat keine Maske getragen. Die Polizei ist zu ihm hingekommen und hat zu ihm gesagt, sie müssen aber eine Maske tragen und dann hat er sich selber eine Maskenbefreiung ausgestellt. Er ist Arzt, er darf das. Und das hat die Polizei nicht mitgemacht. Sie hat ihn festgenommen und von der Demo entfernt.
Ja.
Aber das müsste doch dann auch rechtmäßig sein, oder was? Oder hat die Polizei das dann einfach nur in dem Moment nicht eingesehen?
Man muss da immer trennen zwischen, was ist Recht und bekommt man gerade Recht. Ne? Ja. Also wenn da die Polizei einfach einen Fehler macht und das hat sie in dem Moment, ist das erstmal die normative Kraft des Faktischen. Da kann ich 10-mal finden, ich habe Recht. Das interessiert vielleicht keinen. Was ich nur sagen möchte ist, in der ähnlichen Logik haben wir Testbescheinigungen erzeugen können, die Tag und Nacht möglich waren. Wir haben vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigungen in 13 Sprachen gebaut. Italien hat auch sehr stark profitiert von uns. Dasselbe aber auch in Griechenland, in Spanien, in den Niederlanden. Also wir haben einfach wirklich mit Vollgas geholfen. Packt uns an den Füßen mit euren bekloppten Maßnahmen. Und wenn man damals schon dachte, es ist bekloppt, dann weiß man es heute spätestens, weil alle diese Behauptungen, all diese Mythen ja nun selbst amtlich bestätigt sind. Wenn selbst das Paul-Ehrlich-Institut 1 Million Nebenwirkungen dokumentiert auf der Webseite veröffentlicht, sind wir doch einen Tick weit weg von Lauterbachs Meinung, dass das quasi nebenwirkungsfrei sei und so weiter und so fort. Also die Fakten sind da und wir sind jetzt an einem Punkt, wo Aufarbeitung dran ist und ja auch massiv passiert. Und auch da bringen wir uns ein als Team. Gerade heute was sehr Spannendes in Wolfsburg gewesen. Da sind sämtliche Haushalte informiert worden über ein Gespräch, das heute im Rathaus der Stadt Wolfsburg mit dem Bürgermeister stattfinden sollte, mit verschiedenen Ärzten und eben Leiter Gesundheitsamt, Bürgermeister und so weiter. Und der hat Angst bekommen, hat das kurzfristig abgesagt und dann gab es eben eine Demo vorm Rathaus heute. Aber das Schreiben ist in jedem Haushalt gewesen mit klipp und klaren Ansagen. Also Wolfsburg hat hier den Anfang gemacht mit der Aufarbeitung und der Bürgermeister hat dann doch nochmal gekniffen. Aber das steht jetzt an auf breiter Front und auch da sollten wir nicht warten, dass der Öffentlich-Rechtliche die Aufarbeitung macht. Das hat er gerade begonnen in Bayern mit einer Propagandaschau, wo dann Lauterbach und Buix und andere Täter beschreiben dürfen, was denn da eigentlich Schönes gewesen ist. So läuft Aufarbeitung nicht. Insofern hat auch das damit zu tun. Diese Abarbeitung an dem Propagandaapparat ist während der Krise fatal gewesen und er ist jetzt bei der Aufarbeitung immer noch so nötig. Darum so wichtig, da voll auf die 12 zu hauen und sie zu zwingen, die Wahrheit zu sagen, eine ausgewogene Wahrheit. Und dann ist doch auch alles gut. Wenn wir ausgewogen die Wahrheit berichten können, dann kommt das alles ans Licht und dann wird sich auch was ändern. Und beim nächsten Mal sind nicht wieder alle so willfährig und machen genau dasselbe wie bisher.
Je näher die Wahl rückt, desto mehr höre ich diese in meiner persönlichen libertären Bubble dieses und so, ja, nicht wählen bringt ja gar nichts, dann macht man ja gar nichts. Und das hier ist für mich dieses aktiv etwas tun und nicht ein Kreuz auf einen Zettel malen und so tun, als würde man damit die Welt verändern, während man eigentlich nur irgendeinem Politiker eine Scheinlegitimität oder einen Freifahrtschein dafür ausstellt, zu tun und zu lassen, was immer er will mit seiner Partei oder sowas. Das hier ist für mich eine Form der aktiven Maßnahme. Und damit möchte ich überleiten zu dem nächsten Thema der Demokratie-App. Ja. Nun können wir uns über den Begriff lange streiten. Der für mich entscheidende Punkt, denke ich mir, was in den Köpfen der Menschen ist und was du damit ausdrücken möchtest, ist Volksherrschaft oder Eigenermächtigung. Ihr möchtet den Leuten klar machen, dass aktiv eigene Maßnahmen und abstimmen, dass die eigene Stimme was tatsächlich zählen und bewegen soll und nicht einfach nur eine Form der Illusion irgendeiner wie auch immer gearteten Mehrheit entsteht, die irgendjemandem zugeschoben wird, der sich darauf dann beruft, aber dann tut, was er will. Ich denke, das ist eigentlich das, worauf es bei euch hinauslaufen soll. Aber korrigier mich gern, wenn ich falsch liege oder stell mal gerne die Demokratie-App vor.
Sehr, sehr gerne. Worüber wir vielleicht am Anfang einmal sprechen sollten, ist, was Demokratie eigentlich ist und was nicht. Das Problem ist, wie mit allen großen Kampfbegriffen, die werden natürlich instrumentalisiert und mit Inhalten aufgeladen. Und unter Demokratie verstehen wir heute das, was die rot-grün-gelbe Ampel da durchzieht, mit Ausgrenzung von anderen und so weiter. Das hat mit der eigentlichen Demokratie, wie man sie verstehen sollte, herzlich wenig zu tun.
Gut, lass mich kurz da einhacken, ja? Die Demokratische Volksrepublik China,
ja,
würde bei uns niemand als Demokratie bezeichnen. Ist ein kommunistischer Einparteienstaat. Die Demokratische Volksrepublik Nordkorea wahrscheinlich noch viel weniger. Mhm. Der Knackpunkt ist für mich dann, was meinen wir dann? Und dann kommen meistens Leute um die Ecke, die sagen, das ist nicht die wahre Demokratie, wir meinen tatsächlich die wahre Demokratie. Mhm. Und das ist derselbe Spruch, den ich immer über Sozialismus gehört habe in Bezug auf die Sowjetunion.
Exakt. Und das ist genau der Punkt. Da sind wir uns völlig einig. Was verstehen wir darunter? Demokratie hat eigentlich einen ganz simplen Zweck, die Herrschenden zu begrenzen in ihrer Macht in einer Art und Weise, dass die eben nicht tun und lassen können, was sie wollen. Also so wie ich Demokratie verstehe, ist das vor allen Dingen ein Machtbegrenzungsinstrument. Und das bedeutet, da muss es auch mächtige Akteure geben, nämlich das Volk, den mächtigen Souverän. Wenn der mächtige Souverän faktisch entmachtet ist und außer einem Blankoscheck alle paar Jahre nichts mehr tun kann, dann heißt das Ganze nur so, hat aber nichts mit dem eigentlichen Gedanken zu tun, nämlich die Herrschenden gerade in ihrer Macht wirksam begrenzen zu können. Und es reicht eben überhaupt nicht aus, alle 4 Jahre einmal einen Wechsel durchführen zu können, der nur ein Scheinwechsel ist. Mit Scheinwechsel meine ich, wenn wir uns die Geschichte der Bundesrepublik angucken, dann haben wir da ein Kontinuum in den politischen Vorgehen, egal wie die Partei gerade hieß, die da am Ruder war. Das heißt, zu erwarten, mit einem anderen Parteilabel ändert sich jetzt alles und die Welt dreht sich, ist naiv. Das ist quasi die Definition von Wahnsinn, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ende zu erwarten. Mhm. Vor diesem Hintergrund ist das ein Kasperletheater und es ist so ähnlich wie mit dem Kindergarten, der da das Krokodil und Gretchen und Kasper sieht und die Kinder schreien dann, Achtung, das Krokodil kommt von hinten, pass auf, die AfD wird jetzt hier dieses Land niederbrennen und wer weiß was alles. Bullshit, weil am Ende die Probleme darin liegen, dass wenn wir denn mal für eine Sekunde unterstellen, dass eine Demokratie funktionieren könnte und das Volk wirklich herrschen könnte, dann muss man an wesentlichen Stellschrauben Dinge ändern und dann ändert sich richtig was. Und diejenigen, die das schon mal gedacht und geglaubt haben, sind in der Regel umgebracht worden dafür. Ich bringe mal 2 Beispiele. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren nicht nur kommunistische Vordenker, sondern sie haben sich auch überlegt, wie könnte man dem Volk echte Macht in die Hände geben. Und die Logik war ziemlich einfach. 500 Fabrikarbeiter sollten einen Rat wählen. Das machen bei einer Fabrik mit 5000 Mitarbeitern dann eben 10 Räte. Diese Räte gehen jeweils immer wieder eine weitere Ebene hoch und setzen schlicht die Interessen dieser Arbeiter durch und nur die Interessen, nicht vom Kapital oder sonst wem. Und dieser Gedanke war so brandgefährlich, dass die beiden ziemlich schnell dafür umgebracht wurden. Also will heißen, in dem Moment, wo Bürger wirklich Macht bekommen, indem sie Repräsentanten festlegen, die ihre Interessen wirklich vertreten, wird es brandgefährlich für diejenigen, die ihre einseitigen Machtinteressen durchsetzen wollen, denn die sind nicht so einfach beeinflussbar. So, und wenn man sich das durch die Brille anguckt, dann ist unser heutiges Parteiensystem natürlich für Mächtige eine tolle Sache. Da gibt's 1-2 Parteien, die jeweils am Ruder sind. Da schnappe ich mir die 3-4 Redelsführer, hab die an den Eiern, indem ich sie irgendwie erpressen kann. Und dann sag ich dem Fraktionsvorsitzenden, du machst das bitte so und du sorgst für Ordnung in deinem Stall. Und dann kann der entsprechend mit den Abgeordneten Schlitten fahren, wie er will. Das ist unser reales heutiges Demokratiesystem. Ich kann sozusagen zwischen Pest und Cholera auf dem Wahlschein mich entscheiden. Egal wen ich da wähle, ich habe eine Partei am Hals mit Listenlogik und diese Listenlogik führt dazu, dass es ein Hauen und Stechen in der Partei gibt, wo keinerlei Volksinteressen eine Rolle spielen. So, wenn ich diese Dinge mir zusammen angucke, dann habe ich unsere reale Demokratie, wie sie heute existiert, 3, 4, 5 Menschen ordentlich gepackt und ich kann die Politik der Republik bestimmen, ohne dass sich dem jemand wirksam widersetzen kann. Wenn ich mir dann noch den Verfassungsgerichtspräsidenten geschnappt habe, kann der qua Regelung auch durchdeklinieren, was richtig ist. Alle anderen Gerichte halten sich bitte daran. Und bei den Medien brauche ich auch ganze 10 Player, die ich im Sack habe. Und dann wird mein Lied gesungen. Also ich brauche als Mächtiger die richtigen 20 Menschen im Staat und die singen im Gleichtakt mein Lied. Das ist die Schwierigkeit, in der wir uns befinden.
Ja. Ich möchte hier keine die ganze Debatte vom Zaun treten, aber meine Zuschauer würden mir übel nehmen, wenn ich nicht auf dieses Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Beispiel ein bisschen eingehen würde.
Mach deswegen lass also mich mal kurz. Ich bin kein Kommunistenfan, verstehe mich nicht falsch, aber das waren 2, die Repräsentanten waren für so eine Idee.
Aber du verstehst, dass auf einem libertären Kanal die Alarmsirenen bei ein paar Zuschauern jetzt angehen. Okay. Und wenn ich jetzt gar nichts dazu sage, dann kriege ich nachher die Vorwürfe. Deswegen, der Punkt ist ein bisschen, wir als Libertäre sind halt extreme Verfechter von Eigentumsrechten. Und so wie das bei den Kapitalisten ist, wenn da jetzt jemand in einer Gewerkschaft, vor allem wenn sie kartellisiert ist, nicht ein Arbeiterverband. Ja. Die können ja noch untereinander für Einigkeit sorgen oder sich gegenseitig ersetzen, wenn jemand krank ist oder eine Arbeitsversicherung zahlen und so weiter und so fort. Eine Gewerkschaft ist ein Kartell und das ist ein Problem. Und die erpressen den, sag ich mal, Fabrikbesitzer durch ihre Räte, indem sie für eine breite Front an Arbeitern sorgen, die sagen so, wenn wir nicht alle kollektiv mehr Lohn bekommen, dann legen wir alle zusammen die Arbeit nieder und das ist eine reale Form der Erpressung, weil der der Unternehmer, der böse Raubtierkapitalist, der muss dem nachkommen. Und das ist auch ein Grund, warum der Staat mit Zentralbanken hingeht und die Währung inflationiert, weil er anders diesem Problem nicht Herr wird. Ja. Mit anderen Worten, wir haben eine in sich verschachtelte Form von Betrugssystem, in der riesengroße Firmen und die Kommunisten darunter, die noch fälschlicherweise an Arbeitswertlehre glauben, wiederum mit dem Staat zusammenarbeiten, der Staat sie aber wiederum halb enteignet. Das ist eigentlich alles ein Fallensystem. Und die Kernessenz dahinter ist, wenn Eigentumsrechte bewahrt werden würden und durchgesetzt werden würden mit einem vernünftig funktionierenden Rechtssystem, wovon die meisten Libertären jetzt sagen würden, in einer Demokratie kann das nicht geschehen, weil hier hat jemand eine Stimme und er sagt und so, ich möchte, dass derjenige meine Interessen vertritt und der andere sagt, aber ich möchte, dass der andere meine Interessen vertritt und im Endeffekt, dass Hans-Hermann Hoppe drückt es so aus, in einer Demokratie, das ist so, jeder kann jetzt König werden und das Recht bestimmen. Und die Idee eines Königs war ja, okay, eigentlich kann das nicht wirklich überhaupt irgendjemand in einer Monarchie, in einer Erbmonarchie, damals gab es eben nur Privatrecht, es gab kein öffentliches Recht. Das öffentliche Recht ist das eigentliche Problem, dass es einen Letztentscheider über alle Konflikte gibt. Das ist bei uns das Bundesverfassungsgericht, das kann man jetzt sonst wie übel finden, das ist nun mal da. Darüber haben wir jetzt schon beim Beitragsblocker gesprochen. Wir werden das nicht von heute auf morgen los, egal was wir machen. Und dementsprechend, ich bin jetzt ein sehr, sehr aktiver Verfechter dafür, Demokratie immer wieder mit dem Finger drauf zu zeigen, zu sagen, was ist es eigentlich? Weil von Wohlfühlrhetorik und wunderschönen Begriffen, alle bekennen sie sich zu Demokratie und Demokratie steht irgendwie nur für das gute Trademark. Mhm. Davon möchte ich mich lösen, um genau zu definieren, wovon sprechen wir eigentlich? Solange die Leute sich dessen bewusst sind, sollen sie meinetwegen das Wort Demokratie benutzen. Ja. Und es ist mir einfach nur wichtig, dass, wenn wir Begriffe benutzen, dass klar ist, was damit gemeint ist. Deswegen, das
ja, habe ich. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Und dein Disclaimer ist auch gut und richtig. Ich will es mal etwas krasser auf den Punkt bringen. Ganz am Ende geht es bei menschlichem Sein um Macht, Interessen unterschiedlicher Akteure. Und wir Menschen neigen dazu, wenn man uns ganz viel Macht in die Hände gibt, dass wir nie satt werden und immer gieriger agieren. Deswegen ist es sehr hilfreich, wenn ein Mächtiger einen anderen Mächtigen hat, der ihn begrenzt. Das heißt, in meinen Augen ist das schlichtweg notwendig, diese Check and Balances zu haben, dass es immer einen anderen Mächtigen gibt, der mich daran hindern kann, voll durchzuziehen. Und in dem Moment, wo diese gegenseitigen Kontrollinstanzen im menschlichen Dasein wegfallen, kann einer eben voll durchziehen. Und dieses Voll-Durchziehen haben wir in der Corona-Zeit erlebt. Das war aus Bürgersicht sehr unangenehm. Und wenn wir jetzt von Demokratie sprechen, dann heißt es einfach, wenn es da jemanden gegeben hätte, der quasi reingreifen kann und wirksam Dinge stoppen kann, dann wäre das anders ausgegangen. Wenn es eine funktionierende Gewaltenteilung gegeben hätte, dann hätte ein Gericht reingrätschen können und sagen können, Freunde, jetzt haltet mal den Ball flach, so geht das nicht. Oder wenn andere Akteure das getan hätten. Wenn ich jetzt also die reine Lehre des Kapitalismus angucke, dann hat auch das in sich wieder die Gefahr, wenn ich einfach nur das Eigentumsrecht absolut setze und ich tun und lassen kann, was ich will, dann haben wir schnell Verhältnisse, dass die einen stark ausgebeutet werden und die anderen eben voll durchziehen können. Deswegen ist der Kerngedanke nicht verkehrt, dass man einfachen Arbeitern und dem einfachen Volk auch Macht in die Hände gibt. Und die Gewerkschaften sind dann auch wieder auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen und haben es eben auch missbraucht. Insofern bin ich nicht dagegen, dass man sich gegenseitig kontrollieren kann. Und ich glaube eben, dass wenn die Bevölkerung keine eigene Machtorganisation hat, die ihr selbst quasi verhilft, ihren eigenen Willen auszudrücken, sie gnadenlos unter die Räder kommt, wie wir es eben erleben durften. Und da ist das für mich gar nicht so sehr eine Frage, wie jetzt Gelder verteilt werden, sondern mehr die Frage, was will ich, was man mit mir tut und wie dolle will ich, dass man meine Freiheiten beschränkt. Und wenn ich als Bürger meine Freiheitsrechte verteidigen will, muss ich Macht in Händen haben. Wenn aber alle staatlichen Instanzen gekapert sind und ich alleine dastehe, dann bin ich der Schwache, mit dem Schlitten gefahren wird. Und darum braucht es ein Gegengewicht und eben nicht eine nächste Gewerkschaft, sondern in meinen Augen eine, ich nenne sie mal ruhig so, positiv formuliert, eine Lautsprecherorganisation des Bürgerwillens.
Mhm.
So würde ich es formulieren.
Dann, wie genau funktioniert die Demokratie-App?
Das will ich gerne erklären. Und zwar war die Kernerkenntnis die, dass wir unseren Staatsaufbau von unten her betrachten müssen, so wie er wirklich ist. Es scheint so zu sein, als wenn unser Staat von der Bundesregierung kommt, die sagen, wo der Hammer hängt, und alle machen das. Unser Staatsaufbau läuft in Wirklichkeit ganz anders. Wir haben die Kommunen und in der Kommune findet alles statt. Und dann gibt es sozusagen Aufgaben, die darüber gelagert sind, die eben für alle Relevanz haben, wie Landesverteidigung und so weiter, die man dann eben zentral regelt. So, das bedeutet, wenn ich Demokratie wirklich leben will, dann muss ich die Stimme des Einzelnen aufwerten. Und das habe ich am allermeisten auf kommunaler Ebene. Weil in der Stadt Dortmund der einzelne Dortmunder noch eine Relevanz hat, anders als wenn ich ihn in den großen Teich kippe. Ich muss sozusagen den Karpfenteich so klein machen, dass ich der größte Hecht wieder da drin bin. Und dieser Karpfenteich, den haben wir gebaut, indem wir mit der Demokratie-App jede deutsche Kommune, 10.800, mit jeder Untergliederung, jedem Ortsteil, jedem Bezirk, mit allem hinterlegt haben und in der Lage sind, Abstimmungen und Diskussionen zu einer Sachfrage in jeder dieser Einheiten stattfinden zu lassen. Also die Demokratie-App macht es quasi möglich, dass ich irgendeine Fragestellung habe, ob eine nationale oder eine lokale, ist egal. Also soll der Kindergarten um die Ecke geschlossen werden versus sollen Taurus-Raketen in die Ukraine gehen. Ich kann sozusagen jede Frage in das System hineingeben. Ich kann diese Frage diskutieren. Das ist nämlich das Wesentliche von Demokratie. Informationen, Ideen austauschen. Ich kann mich informieren, indem da vernünftige Fakten pro und contra aufgeführt werden. Und ich gerade nicht von vornherein sage, es ist so oder so richtig, sondern ich stelle eine Frage und die ist zu diskutieren. Das sind die beiden wesentlichen Dinge von Demokratie. Und dann kommt erst eine Entscheidung, wie ich es denn gerne hätte. Und dieses Ergebnis geht in Form eines Bürgerbescheides an alle heutigen Politiker, die ihr Mandat aus meiner konkreten Kommune erhalten haben. Also alle Abgeordneten, die aus irgendeiner Art und Weise in Dortmund beispielsweise ihr Mandat bekommen haben, bekommen dieses Ergebnis, wie die Dortmunder entschieden haben. Also der Bundestagsabgeordnete, der Landtagsabgeordnete, der Landrat, der Bürgermeister, alle die Stadträte, alle die, die in Dortmund ihr Mandat erhalten haben, die werden informiert. Und das parallel in jedem der 401 Landkreise und kreisfreien Städte. Diese App, die Demokratie-App.de, funktioniert so, dass man seine Postleitzahl eintippt und dann sofort sieht, welche Abstimmungen in meinem Bereich gerade laufen, sei es eine nationale oder eine lokale. Dann kann ich dort diskutieren, ich kann abstimmen das Ergebnis kann ich teilen an Freunde, an andere, mit ihnen mitdiskutieren. Und wenn diese Abstimmung durch ist, geht das Ergebnis als Bürgerbescheid an alle diese Politiker. Das ist die Demokratie-App und die hat eine Menge Munition in sich, weil sie schlichtweg das tut, was im Grundgesetz steht in Artikel 20. Alle Gewalt geht vom Volke aus, sie wird ausgeübt in Wahlen und Abstimmungen. Und diesen Teil Abstimmungen, den hat man völlig vergessen seit dem Bestehen der Bundesrepublik. Auf Bundesebene gibt es keine Abstimmung, gar keine. Und diese Lücke füllen wir jetzt schlicht, indem wir Abstimmungen durchführen. Das Volk kriegt ein lautes Megafon und das Ergebnis geht unmittelbar an die Mandatsträger. Und dann kann ich meinem Bürgermeister in Köln sagen, wir hier in Köln denken über Tauruslieferungen so. Und jetzt informier du doch mal bitte alle deine Kanäle, wie die Kölner denken. Und der Bonner Bürgermeister macht das genauso und der aus Düsseldorf auch. Und so kommt ein Meinungsbild zustande, transparent für alle Beteiligten, für die Bürger und für die Politik. Und dann soll man doch mal versuchen, dagegen zu arbeiten. Das wird immer schwieriger.
Ja, kann ich mir als... Das ist einer der wenigen Aspekte, die ich an der Demokratie tatsächlich interessant finde. Ich bekomme ein Meinungsbild heraus, in dem jeder im Grunde genommen erstmal erklärt, was er will. Ob das dann realistisch ist oder ob er das dürfen sollte oder sowas, das können wir mal dahingestellt lassen. Aber seine Meinung erstmal abzugeben und transparent zu machen, finde ich erstmal interessant. Ja. Was mir dabei halt häufig aufstößt, ist besonders lokale Phänomene, wo es Volksabstimmungen dann, also auf lokaler Ebene Abstimmungen, dann eben manchmal gibt. Dort ist in der Regel die Wahlbeteiligung extrem gering und nur bei denen hoch, die ein besonderes Interesse daran haben. Ja. Gibt es dafür eine Art Balance-System? Habt ihr euch da was ausgedacht?
Ja, weil das Problem so ist, wenn man jahrzehntelang so erzogen wurde, dass man nichts zu melden hat, ja? Warum sollte man glauben, dass man plötzlich was melden kann? Das ist Teil 1. Teil 2 ist, bei kommunalen Problemen sind es oft Special-Interest-Probleme. Also da interessiert das Neubaugebiet nur diejenigen, die direkt dran wohnen. Allen anderen ist es egal. Mhm. Und ob der Kindergarten geschlossen wird, ist für alle, die keine Kinder haben, wieder egal. Das heißt, wir haben das Problem, dass immer nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt an dem Thema Interesse hat. Lokal noch massiver als national. Und die Schwierigkeit ist jetzt schlicht die, dass eigentlich, wie ich eben schilderte, Abstimmungen konsequent lokal sein sollten. Da sind die Themen aber meistens Pillepalle. Und ich habe doch keinen Bock, über Kindergarten zu reden, wenn gerade der Dritte Weltkrieg droht. Also ich will eigentlich über die großen Themen reden. Gleichzeitig findet dazu aber gar nichts an Mitbestimmung statt. Also kann ich als Surrogat, als Hilfsmittel mich an banalen Themen abarbeiten, die aber gar nicht so bedeutsam sind. Und wir haben jetzt im Grunde dieses Problem geschlossen, indem wir die nationale Frage lokal abstimmbar machen. Das ist das Besondere eigentlich an der Demokratie-App und das Ergebnis ganz real nicht an irgendjemanden geht, beispielsweise den Landtagsabgeordneten von Oberammergau, was interessiert den, was in Hamburg passiert. Aber den Hamburger Abgeordneten interessiert das, wenn 5000 Hamburger was wollen. Denn da kriegt er seine Macht her. Und deswegen ist das so besonders und weltweit einmalig, was wir hier gebaut haben. Nationale Dinge lokal abstimmen.
Wie viele Leute nutzen schon aktiv die App?
Wir sind in der Entwicklungsphase, dass wir die Abstimmungsleiterstruktur aufbauen. Wir brauchen 12.000 Abstimmungsleiter, für jede Kommune einen. Wir sind mittlerweile 400. Haben also auf der Ebene der Länder und Landkreise und Städte schon sehr viel geschafft und arbeiten uns jetzt sozusagen weiter vor bis zur einzelnen Kommune. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben die ersten 15 Abstimmungen durchgeführt und da so gesammelt so 150.000 Stimmen in Summe. Die lassen sich angucken. Die sind sozusagen transparent einsehbar auf einer Webseite, die heißt restart-democracy.org. Dort haben wir, also Neustart Demokratie ist der Begriff. Dort haben wir sämtliche Abstimmungen, die gelaufen sind, aufgeführt. Die kann man sich da angucken. Und in der Demokratie-App, diedemokratieapp.de, da sieht man die jetzt aktuell. Insofern haben wir erprobt, ob das so klappt, wie wir das wollen, sowohl lokal als auch national. Es funktioniert, auch mit Tausenden. Und jetzt ist die Aufgabe ganz simpel und ganz schlicht, weitere Abstimmungen reinzustellen. Das machen wir jede Woche mit unserem Abstimmungsleiterteam und eben die Menschen dazu zu bringen, mitzumachen. Und je mehr das sind, umso größer ist die Wirkung. Und das Wichtige ist eben, es ist nicht sofort Gesetz, was daraus kommt, sondern es ist erstmal ein Stimmungsbild, aber eben mehr als ein Stimmungsbild. Es ist nicht eine Infratest-DIMAP-Umfrage mit 1000 Leuten. Das ist die Ansage des Souveräns. Ich, Souverän, habe entschieden und das will ich. Und das gebe ich an die im Moment vorhandenen Repräsentanten, von denen ich grundsätzlich kritisiere, dass sie A, über Parteien kommen. Ich halte Parteien für das Problem und nicht für die Lösung. Dass sie dort mit Listenlogik arbeiten. Also das Mindeste, was wir mal brauchen, sind nur noch direkte Kandidaten, die nur direkt denjenigen verpflichtet sind, die ihnen ins Amt verholfen haben und keine Parteiinteressen oder sonstigen Interessen. Und dann passiert es natürlich, dass am Ende in einer Demokratie ein Interessenausgleich stattfinden muss. Der Interessenausgleich zwischen dem Fabrikbesitzer und den Arbeitern. Aber der kann eben nicht so aussehen, dass derjenige, der mächtig ist, einseitig alles durchdrücken kann. Es muss ein Ausgleich stattfinden. Und der heißt eben nicht Sozialismus und riesige Umverteilung, sondern der heißt eben, vernünftig miteinander umzugehen, ideologiefrei umzugehen. Und ich bin da auch ein großer Verfechter von Freiheit und Unternehmertum. Und es ist ein Grundübel unserer Zeit, dass wir hier in immer schrägere sozialistische Fantasien verfallen. Der Gedanke der sozialen Marktwirtschaft hatte mal eine reale Grundlage, ist aber völlig überstrapaziert worden und darf gerne dahin zurückkommen, wo er mal war.
Mit dieser Ansicht erntest du sehr viel Applaus auf diesem Kanal. Also da kann ich nur wärmstens zustimmen. Ja, wir haben jetzt einige Sachen besprochen. Ich hätte eigentlich, also ich finde es ein ganz interessantes Projekt. Ich denke, ich werde da auch reinschauen. Ich hätte eigentlich nur noch eine kleinere Anschlussfrage. Und zwar, was genau habt ihr eigentlich mit den Niederlanden zu tun? Oder warum gründet ihr eure Firma gerade dort und nicht in Deutschland?
Das hat einen einfachen Grund und hat mittlerweile auch dazu geführt, dass ich meinen Lebensmittelpunkt in die Niederlande verlegt habe. Es ist so, in der Corona-Zeit durfte ich erleben, dass die Menschen, die kritisch sind, hart verfolgt werden, ihnen die Konten gekündigt werden und Co. Mhm. Und habe dort erlebt, dass auch Zahlungsdienstleister einfach weggeschossen wurden. PayPal, Stripe, Molly, all solche Player. Ja. Hier in Deutschland die Sparkasse Harburg-Buxtehude, die Hamburger Sparkasse, die Apotheker- und Ärztebank, die Volksbank Lüneburger Heide, die mir alle gesagt haben, Herr Bönig, wir wollen Sie ja ideologisch nicht verurteilen, aber suchen Sie sich eine neue Bank. Mhm. Wenn man in der Zeit also lernt von den Bösewichten, dann konnte ich dort lernen von der Molly BV. Das ist ein Zahlungsdienstleister in den Niederlanden, der was ganz Tolles gemacht hat. Der hat eine Stiftung kombiniert mit einer GmbH. Das kannte ich so noch nicht. Da ist quasi die Stiftung der Geschäftsführer in der GmbH, in der BV. Mhm. Was echt Spannendes. Und dann habe ich das schlicht nachgebaut, indem ich in den Niederlanden eine Stiftung gegründet habe, die Stichting Rodulin. Hat einen ganz witzigen Namen, hat auch keine Bedeutung der Name. Die war einfach zu haben. Ich habe sie existent gekauft und weiterverwendet. Dann eine Tochtergesellschaft, die Redcap BV, weil ich vor Jahren mal die Marke Rotkäppchen geschützt hatte. Und Redcap heißt Rotkäppchen auf Englisch. Deswegen Redcap BV. Und diese Gesellschaften sind in den Niederlanden, was den Vorteil hat, so wie bei den Versandapotheken. Man kann alle Vorteile nutzen, ohne alle Nachteile mitzunehmen. Und wenn mich da also mal wieder jemand antackern will für nicht systemkonformes Verhalten, hat das ein bisschen schwieriger, weil er die Klagen ins Niederländische übersetzen muss und so weiter und so fort. Und so ist das einfach entstanden. Einfach gelernt von den Bösewichten in der Corona-Zeit und warum wir dann nicht auch so.
Ja, also du machst du machst es der Regierung schön unbequem. Also mir gefällt das relativ gut. Wenn du ein bisschen in die Glaskugel guckst und eine Zukunftsprognose abgibst, sagen wir mal über die nächsten 5 bis 10 Jahre, was würdest du so schätzen? Was ist das Best-Case-Szenario, was du dir erträumen würdest? Und umgekehrt, was wäre das Schlechteste, was du dir vorstellst, was ganz furchtbar laufen könnte?
Das ist eine große Frage. Für 5 Jahre im Voraus, ich hätte vor 5 Jahren nicht im Traum gedacht, dass wir da ankommen würden, wo wir heute sind.
Wir können es auch gerne auf 3 beschränken oder sowas. Genau. Einfach Hauptsache, du sagst dann so, naja, das sind meine Befürchtungen und das sind meine Hoffnungen. So in der Richtung.
Ja, also die Befürchtungen sind die, dass wir in einem Wahnsinnstempo in ein totalitäres Überwachungssystem hineinlaufen, in dem jede Freiheit zerstört ist, China potenziert um KI-Möglichkeiten, da kann einem Angst und Bange werden. Also so schön die KI auf der einen Seite ist, so brandgefährlich ist sie für die Beschränkung von Freiheitsmöglichkeiten. Ich sprach das an, digitales Geld, digitale ID, alle diese Möglichkeiten kombiniert sind Atombomben in der Freiheitsbeschränkungsmöglichkeit eines Staates. Also wir müssten unbedingt als Bürger die Hosen anbehalten oder anbekommen, was staatliches Handeln angeht, um diesen Totalitarismus sicher zu verhindern. Sonst geht das übel aus, so wie George Orwell das 48 formulierte, wenn du so ein totalitäres System verhindern willst, dann tu es, bevor es da ist. Denn wenn es da ist, geht es nicht mehr weg. Oder nicht so
84, einfach. Aber egal, ja.
Nee, 48 hat er das gesagt, über 1900.
Ach so, er hat's gesagt, okay, alles klar.
Genau.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Er ist mit 48 auch schon gestorben. Also der hätte uns noch viel mehr hinterlassen können, wenn er nicht dieses Lungenleiden aufgrund seiner Zigarettensucht gehabt hätte. Das ist der eine Teil, wo ich Sorgen habe. Das andere ist, dass ich denke, wir Menschen haben was Göttliches in uns und wir können auch viel Gutes bewirken in dieser Welt. Und es gibt nicht nur den Abwärtsweg, es gibt auch den Aufwärtsweg. Und es ist in unserer Hand, für Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit, für mehr davon zu sorgen in dieser Welt. Und das bedeutet, dass wir es in der Hand haben, Kriege zu beenden, dass wir es in der Hand haben, diese Zerstörung von Beziehungen zu beenden, wie wir sie hier gerade leben. Da gibt's auch Aufwärtsspiralen. Und daran arbeite ich aktiv mit, dass ich eben dafür sorgen möchte, dass wir in Freiheit und Frieden so gut miteinander leben können als Menschen, wie es eben möglich ist auf dieser Erde, und gleichzeitig den totalitären Wahnsinn zu verhindern. Und dann kann das ganz schön werden. Es sind diese Kräfte, die immer miteinander im Zwiespalt stehen. Wer gewinnt hier Oberhand und wer zieht hier wem die Hosen aus? Also ich glaube, wir Menschen müssen begrenzt werden in unserer Macht durch andere Mächtige. Und dann kann das eine ganz schön ruhige und gute Zeit werden, wo es vielen Menschen gut geht.
Das waren so wunderschöne Schlussworte. Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir sehr.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.